Manchmal ist die Erziehungskraft so stark. Genau. So. Sofort, ich muss jetzt mal hier meine Unterlagen sehen. Vate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Ich möchte heute einen Text über die Transformation des Bewusstseins sprechen. Ein Text, den ich auch vorbereitend für meine größere Vorlesung am Sonntag euch gerne vorlesen möchte. Wir lesen aus einer zweiten Gita. Es gibt mehrere Gitas in unseren Schriften. Die ganz große Gita ist die Bhagavad Gita, die alle von euch bestimmt gelesen haben. Die Bhagavad Gita hat eine Fortsetzungsgita, die sogenannte Uddhava Gita. Kurz bevor Krishna den Planeten verließ, dachte er bei sich: Ich habe allen heiligen Menschen sie getroffen und sie erleuchtet, außer die Rishis und Heiligen in Badarikashrama. Badarikashrama ist eine, sagen wir mal, Pilgerort in den Himalayas. Badarikashrama war immer wieder benutzt worden als ein Ausgangspunkt, um die spirituelle Welt zu erreichen. Es gibt dort ein selbst manifestierten Deity, der einfach von Krishna, der sich selber manifestiert hat. Krishna ist im Badarikashrama erschienen in Form dieses Deities. Ach, wenn ich das nur sehe, dann sträuben sich, also wenn ich nur darüber spreche, dann sträuben sich die Haare vor Begeisterung. Da gibt es den Berg Shiva, Nilakanta. Wunderschöne Himalaya-Gebirge. Und genau, und da sind seit all das her die größten Rishis, die größten Weisen, die auf diesem Planeten gegenwärtig sind. Die sind dort. In diesem Zeitalter, dem Kali Yuga, gibt es dort nicht so viele Weise mehr. Ja, die Weisen, diese großen Siddha-Purushas nennt man sie, die bereits die Vollkommenheit erreicht haben in diesem Körper, haben sich leider jetzt in die Hochtäler des Himalayas zurückgezogen. Das sind Menschen, die alle Yoga-Siddhis beherrschen und sich je nach Bedarf sichtbar und unsichtbar machen und eingreifen in das Leben von Wahrheitssuchenden. Sehr große Seelen. Ich glaube, aber ich weiß es nicht genau, dass ich einen gesehen habe, als ich in der Nähe von Badarikashrama gereist, also gewandert bin im Himalaya und dabei die Verse des Bhakti Rahasyas zitiert habe. Und dann, da machen die sich sichtbar. Also ich sah auf der anderen Seite des Tales plötzlich, wie vor einer Höhle so ein Yogi sichtbar wurde und zu mir rüberschaute. Und ich schaute ihn auch an. Es war so eine Ausstrahlung, dass ich mich sofort auf den Boden warf, um ihm meine demütigsten Ehrerbietung von Herzen darzubringen. Und es sind eigentlich keine Menschen mehr, in dem Sinne, dass sie nicht die Schwächen kennen, die uns bedingte Seelen sehr oft kennzeichnen. So, die sind auch große Yogis in Hingabe zu Krishna dort zu finden, Badarikashrama. Ihr müsst unbedingt dorthin reisen. Unbedingt. Und Krishna sagte sich nun, ich habe meinen Darshan allen Rishis gegeben, außer den Weisen von Badarikashrama. Meine Aktivitäten jedoch auf diesem Erdplaneten sind zu Ende. Ich werde binnen kürzester Zeit in die spirituelle Welt gehen. Ich möchte jedoch, dass auch diese Rishis, die sich nichts lieber wünschen, als meinen direkten Darshan zu haben. In der Meditation erscheine ich ihnen schon immer, aber ich möchte ihnen auch meinen direkten Darshan geben, dass sie meine Lehren erkennen. Und dann hat Krishna sich mit Uddhava, seinem großen Freund, zusammengesetzt und hat ihm eine Gita gesungen, die Uddhava-Gita. Da hat er die vertraulichsten Unterweisungen hineingesetzt in diese Uddhava-Gita und hat Uddhava dann gebeten, mit diesen Unterweisungen und diesem Wissen nach Badarikashrama zu reisen, ins Himalaya, um dort den Rishis, den Weisen, seine Worte zu verkünden. Nicht? Denn Krishna konnte sie nicht mehr besuchen und hat ihnen sozusagen einen Brief mit Stil geschrieben. Nicht? Einen Brief, den er mündlich hatte überliefern lassen. Toll. Und aus dieser Uddhava-Gita werden wir heute Morgen ein paar Texte hören, wenn es euch recht ist. Gut. Krishna erklärt hier, ich lese mal aus dem 14. Kapitel, wo Krishna das Yoga-System erklärt. Und er hat bereits schon darüber gesprochen, dass das Herz sich verändern soll durch die Ausübung von Yoga. Genauso wie Gold, was in Feuer gehalten wird und dann langsam schmilzt und frei wird von den Eisenerzen, die mit dem Gold vermischt sind, so soll das Herz durch die Ausübung von Bhakti-Yoga zum Schmelzen gebracht werden. Und das heißt, dass die materiellen Anteile, die Fremdanteile, die die Welt uns aufgedrückt hat, langsam rausgehen und unsere ursprüngliche spirituelle Identität kommt. Nun gucke ich so ein bisschen auf meine Zuhörer und stelle einen ganz jungen Zuhörer fest, der wahrscheinlich noch nicht so mitfolgen kann, oder? Er will hier sein. Gut, dann mein lieber kleiner Zuhörer, du bist ganz hallo, du bist ganz herzlich willkommen, oh, du siehst mich ja nicht mal, aber bitte sei einfach ein Yogi. Fixiert im Geiste. Gut. Krishna sagt: Bhaktyaham ekaya graya shradayatma priya satam Bhakti punati mang nishta svapakang api sambhava. Nur indem man reines, hingebungsvolles Dienen mit völligem Vertrauen ausübt, kann man mich erreichen, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ich bin den Devotis von Natur aus lieb, die mich zum einzigen Ziel ihres liebevollen Dienstes gemacht haben. Indem sie sich in solchen hingebungsvollen Dienst beschäftigen, können selbst diejenigen, die Hunde essen, sich reinigen von der Verunreinigung, die durch ihre Geburt herbeigeführt worden ist. Und dann sagt er, weder religiöse Aktivitäten, die man mit Ehrlichkeit und Barmherzigkeit anderen gegenüber ausübt, noch Wissen, das man durch große Bußen erreicht hat, ist in der Lage, das Bewusstsein völlig zu reinigen, wenn jemand kein hingebungsvolles Dienen für mich ausübt. Und dann fragt er, was der Nutzen von spirituellem Leben ist, wenn nicht Ekstase im Herzen auftritt, im gewandelten Herzen. Und ich möchte euch bitten, besonders auch unsere Gastgeberin, sich diese Verse jetzt mal wirklich ins Bewusstsein einzuladen. Krishna stellt ein paar Fragen. Im spirituellen Leben müssen wir uns auch Fragen stellen, sodass Krishna in uns antworten kann. Zum Beispiel, was sind meine tiefsten Wünsche? Ist die Art zu leben, wie ich sie jetzt führe, geeignet, mich zu dem zu bringen, was ich eigentlich möchte? Gute Fragen, ne? Es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen, sodass Krishna im Herzen als die Überseele Antworten gibt. Und nicht nur einmal, kurz bevor wir zu der Institution der Hare Krishna Bewegung kommen, sondern jeden Tag aufs Neue. Jemand, der aufhört zu fragen, hat aufgehört zu leben. Also, hier kommen jetzt ein paar Fragen. Wenn die Haare sich nicht sträuben vor Ekstase, wie soll denn das Herz schmelzen? Und wenn das Herz nicht schmilzt, wie können wir jemals dazu kommen, dass Tränen der Liebe aus den Augen fließen? Wenn man nicht weint vor spirituellem Glück, wie soll man denn jemals voller Liebe dem Herrn dienen? Und ohne solch einen Dienst, wie kann denn das Bewusstsein jemals gereinigt werden? Das ist also der Pfad der ekstatischen Menschen, den ihr jetzt von Krishna präsentiert bekommt. Krishna spricht unverblümt über Ekstase als das Ziel des Bhakti-Yogas. Das Herz, die Haare sollen sich sträuben, die Haare, die Tränen sollen fließen, man soll weinen vor spirituellem Glück, sodass man tatsächlich das Bewusstsein auch reinigen kann. Ich möchte euch aus der Erläuterung vorlesen. Liebevoller Dienst zum Herrn ist der Vorgang, der das Bewusstsein völlig reinigen kann. Solcher Dienst erschafft im Herzen Wellen der ekstatischen Liebe, die die Seele völlig reinwaschen. Wie früher, wie zuvor erwähnt wurde von Krishna zu Sri Uddhava, sind die anderen Vorgänge wie Selbstkontrolle, fromme Tätigkeit, mystischen Yoga, Bußen, tatsächlich in der Lage, sicherlich den Geist zu läutern, wie man auch in vielen autorisierten Schriften nachlesen kann. Solche Vorgänge jedoch können nicht völlig den Wunsch entfernen, materielle Tätigkeiten auszuführen. Ihr kennt das vielleicht in eurem Herzen, nicht? Man macht viel Selbstkontrolle ausüben, man macht sich bemühen auf vielerlei Art und Weise, aber trotzdem bleibt noch der Wunsch im Herzen da, das materielle Leben zu genießen, ein bisschen vor Anker zu gehen. Erst wenn die Wellen der Liebe in unser Herz überfluten, des liebevollen Dienstes zu Krishna, können diese Restspuren der materiellen Verankerung reingewaschen werden und weggehen. Reines hingebungsvolles Dienen, was in Liebe zu Gott ausgeführt wird, ist jedoch so machtvoll, dass es alle Hindernisse, die wir auf dem Weg unseres Fortschrittes haben, zu Asche verbrennt. Der Herr hat in diesem Kapitel gesagt, dass liebevoller Dienst zu ihm wie ein loderndes Feuer ist, das alle Hindernisse zu Asche verbrennt. Die kleinen Feuer nun, der mentalen Spekulation oder des mystischen Yogas, können zu jeder Zeit durch sinnvolle Wünsche ausgelöscht werden. Wenn man nun das Srimad Bhagavatam hört, sollte man in seinem Herzen ein loderndes Feuer anstecken, des liebevollen Dienstes zum Herrn, was alle materielle Illusion zu Asche verbrennt. Hare Krishna. Olaf schaut mich an, es geht also zur Essenz. Du hast richtig das wahrgenommen, Olaf, es geht zur Essenz. Und dann sagt Krishna, wie so ein Devoti aussieht. Ein Devoti, dessen Rede manchmal stoppt, weil er nicht weitersprechen kann. Dessen Herz schmilzt, der fortwährend weint und manchmal auch lacht, der sich dann wieder beschämt fühlt, dann plötzlich laut ausruft und anfängt zu tanzen. Solch ein Devotee, der im liebevollen Dienst zu mir verankert ist, reinigt das gesamte Universum. Yataknina hema malam jahati dvatan punasvam bhajate charupam atma chaka manushayan viduya mad bhakti yogena bhaja yadomam. Genauso wie Gold, wenn es im Feuer zum Schmelzen gebracht wird, alle Unreinheiten aufgibt und zurückkehrt zu seinem ursprünglichen, leuchtenden Zustand. Genauso wird die spirituelle Seele, die vertieft ist im Feuer des Bhakti-Yoga, von allen Verunreinigungen geläutert, die durch vorangegangene materielle Aktivitäten im Herzen sind. Und so kehrt die Seele dann zu ihrer ursprünglichen Position zurück, wo sie mir in der spirituellen Welt dient. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, dass hier Krishna davon spricht, wie ein Devotee zurück nach Hause, zurück in die spirituelle Welt geht und dort Krishna in seinem ursprünglichen spirituellen Körper verehrt. Dieser ursprüngliche spirituelle Körper wird mit einem geschmolzenen Gold verglichen, das leuchtet. Habt ihr schon mal rot glühendes, geschmolzenes Gold gesehen, wie das leuchtet? Kannst du in die Dunkelheit stellen und das geht über Kilometer. Nicht? So ist auch, wenn die spirituelle Seele befreit ist von diesen Unreinheiten, nimmt es ihre ursprüngliche spirituelle Form an, die wie geschmolzenes Gold ist. So Gold kannst du nicht reinmachen, also von den Eisenerzen befreien, indem du Spüli nimmst. Spüli, Seife nimmst und mit Spüli das Gold wäscht. Spüli reicht da nicht aus, obwohl ich habe nichts gegen Spüli, aber man muss das schon nehmen und in Feuer hineintun, das Gold, sonst kann es nicht rein. Du kannst es auch nicht abschmirgern und denken, so kriegst du es rein. Oder mit sonarem Klang läutern, gibt es ja auch so Klangbäder, ne, wo man so einen Tonkopf macht man meistens. Das tut man in so eine chemische Lösung herein und dann bringt man die Lösung zum Vibrieren, dass es durch die Wellen die Feinstpartikelchen, die sich auf dem Tonkopf gelagert haben, raus vibriert oder so. Nein, du musst beim Gold schon Du musst einfach das ins Feuer hineintun. So ist es auch mit dem Bhakti-Yoga. Wir brauchen Bhakti-Yoga, um das Herz von den Unreinheiten zu befreien. Letztendlich im Bhakti-Yoga geht es um eine Sache. Der Geist soll völlig absorbiert sein, beschäftigt sein mit Krishna. Und durch diese Beschäftigung des Geistes mit Krishna kann der Geist letztendlich gereinigt werden. Krishna gibt in der Bhagavad Gita einen sogenannten Schlüsselvers, man nennt das in Sanskrit den Paribhasa-Sutra. Ein Paribhasa-Sutra ist ein Vers, in dem die Absicht der jeweiligen Heiligen Schrift mitgeteilt wird. Worum geht es? Das ist die Essenz. Du kannst die Schrift nur verstehen, diesen mystischen spirituellen Text, wenn du weißt, was ist der Paribhasa-Sutra. Sonst kommst du nicht da rein, sonst kannst du dich verlieren in so vielen anderen Themen, die da erwähnt werden, weil die Schriften sind für Intelligenzen geschrieben, die unsere bei Weitem überstehen. Deswegen sind in allen Schriften die Paribhasa-Sutras werden hervorgeleuchtet. Entweder durch große Acharyas, die sagen, das ist der Vers, oder durch die Autoren selber. Bei der Bhagavad Gita will Krishna, der ja der Autor der Gita ist, keinen Zweifel darüber lassen, was die Essenz der Gita ist, und deswegen gibt er den Paribhasa-Sutra selber. Und wisst ihr, wie er das macht? Er spricht einen einzigen Vers zweimal. Krishna wiederholt sich mit keiner Silbe in der Gita. In einer halben Stunde präsentiert er das ganze spirituelle Wissen. Ein Text jedoch wiederholt er zweimal, um uns zu zeigen, hallo, also das merkt dann jeder, selbst der eingeschlafen ist, das war zweimal jetzt, das wird der Sloka sein, der entscheidende Paribhasa-Sutra. Und dieser entscheidende Sloka ist ein sehr, sehr fantastischer Sloka über die Kunst der Absorption. Es gibt vier Unterweisungen werden dort gegeben, in diesem Sloka. Manmana bhavamat bhakto majajimang namaskuru. Es ist der Text im 9.34. Der liegt direkt in der Mitte. Die Bhagavad Gita hatte 18 Kapitel. Und 9.34 ist genau die Mitte der Bhagavad Gita. Astronomisch und mathematisch kalkuliert. Dann kommt dieser Schlocker. Und er wird nochmal aufgegriffen, dann im 18. Kapitel, als Krishna seine Unterweisung beendet. Und dieser Vers sagt Folgendes. Denke ständig an mich. Werde mein Diener. Verehre mich. Mach meine Puja, meine Verehrung, und bringe mir deine demütigen Ehrbietung dar. Hare Krishna. Diese vier Sachen. Malis, wenn du aus dieser Vorlesung nur eines mitnimmst, solltest du diese vier Dinge mitnehmen, in deinem Herzen eingesperrt. Denke immer an mich, darum geht es im Krishna-Bewusstsein. Werde ein Diener oder eine Dienerin von Krishna. Verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Das ist der Schlüsselvers zu der Bhagavad Gita. Und in diesen vier Unterweisungen werdet ihr genügend Stoff haben, um euer Herz, Brennstoff zu haben, um euer Herz, Gorangi, bitte zu hören, euer Herz mit dem Feuer der Bhakti-Yoga anzuzünden, dass das schmelzen kann, dass aus unserer Identität, aus unserem Charakter langsam diese Spirituellen, diese Unreinheiten herausgehen können. Sehr wichtig. sehr wichtig. Ich möchte euch jetzt eine kleine Geschichte, weil manche von euch sind noch nicht aufmerksam und können sich noch nicht konzentrieren, erzählen, die ein bisschen das leichter verständlich macht. Ich möchte euch gerne heute von einem Yogi erzählen, der versuchte, sein Leben zu verändern, der aber nicht dazu kam, dieses Feuer in seinem Herzen anzuzünden, was die Transformation des Bewusstseins wirklich hervorrief. Zum Schluss jedoch, und da möchte ich euch jetzt schon sagen, hat dieses, sagen wir mal, dramatische Lebensschicksal des Yogis eine gute Wendung genommen. Wenn ihr jetzt hört, wie es ihm ergeht, dass ihr nicht also so betrübt seid, auch Mensch, wann schafft es unser Held? Er schafft es zum Schluss. So. Ich möchte euch von dem großen König Vishwamitra erzählen, der in vielen spirituellen Werken thematisiert wird. Vishwamitra war ein außerordentlich qualifiziertes Individuum. Er war einmal auf einer Jagdexpedition in einem Wald und nachdem er gejagt hatte hatte seine besten Hofleute dabei, eine kleine Armee, könntet ihr sagen, ging er zum Hause von dem Einsiedler Vasishtha. Er hatte so 1000 Mann um sich herum geschart und war hungrig und sagte zu Vasishtha geehrterweise: Wir haben den ganzen Tag gejagt und wir sind sehr abgekämpft. Ist es möglich, kennst du irgendwas zum Essen? Und Vasishtha schaute ihn an und wusste, das ist der Beginn eines der dramatischsten Beziehungen, die jetzt angefangen würde. Er sagte, weil er die Zukunft sah mit großer Trauer: Ja, ich habe etwas. Und da rief er nach hinten: Nandini, Nandini, Nandini. Und da kam eine Kuh herbei. Das war die mystische Kamadhenu-Kuh, die Rishis in der Vergangenheit hier bei sich hatten. Und dann sagte Nandini: Die Leute sind hungrig hier. Bitte versorge sie, Tisch auf. Und dann kam plötzlich aus dem Euter von Nandini nicht Milch. Es kam Tische. Als nächstes kam immer noch keine Milch, sondern Tänzer. Und dann manifestierten sich Pavillons. Sagte Vishwamitra: Setzt euch erstmal in die Pavillons. Ist ein bisschen eine Kultur muss erstmal sein, dass der Appetit angeregt wird. Ihr werdet ihn brauchen. Nicht? Dann setzten sich hin und sahen also allerlei Darbietungen zu, nicht? Theatervorstellungen und so weiter. Danach kam aus Nandini heraus die wunderbarsten Zubereitungen, und zwar genau die man sich wünscht. Sada Shiva zum Beispiel hat bestimmte Präferenzen und Sachen, wo man sagt, das könnte jetzt der Olaf essen, das ist nicht meine Sache. Ne? So kam also für jeden seine Lieblingsgerichte manifestiert. Könnt ihr euch das vorstellen, Marlies? Es ist was schwer. Ne? Jeder bekam seine Lieblingsgerichte. Der König aß und während er aß und satter wurde, wurde er auf einer anderen Ebene immer hungriger. Gier entstand in seinem Herzen. Der Wunsch, auch diese Kuh zu haben. Und er sagte zu Vasishtha: Vasishtha, ich bin dein König, ich brauche diese Kuh, denn ich habe oft festliche Gelage. Ich gebe dir 1000 andere Kühe, dass du genug Milch hast, aus der du das wichtige Butterfett machen kannst, Ghee. Ihr wisst, die Rishis brauchen Ghee, um ihre Opferabgaben mit den Mantren in das Feuer zu geben. Vasishtha, der schon wusste, dass das die Reaktion sein würde, Es ist ja wie wenn man ein Kind was Großes zeigt, dann will das Kind das haben. Haben, 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 sagt es denn. So wusste Vishwamitra, das wird, und er hatte das ja bewusst so auch inszeniert, das wird zu einer Schwierigkeit werden. Er sagte, Vishwamitra, o König, höre genau zu. Solche Dinge wie eine Kamadhinu-Kuh kann nur jemand haben, der ein Brahma-Rishi ist. Ein Brahman-verwirklichte Seele, die versteht, sie ist nicht der physische Körper, sondern eine ewige Seele. Du kannst sie nicht haben. Nandini wird nicht bei dir sein können. Oh, das saß. Das saß. Was er ihm ja sagt, ist, du bist höchst unqualifiziert. Das traf den eitlen König wie ein Sturm im Herzen. Und er ging weg, setzte sich unter einen Baum, grübelte. Und dann dachte, wer sagt es, ich kann ihn nicht haben. Natürlich, ich hole sie mir einfach. Er stellte eine Armee auf. Man weiß ja nie bei diesen mageren Asketen, was die so drauf haben. Und ging hin und sagte, ich weiß nicht, ob du die Konstellation richtig verstehst. Ich bin dein König und du bist mein Untertan. Ich will die Kuh. Und dann sagte er seinen Leuten, nimm die Kuh. Vasishtha schaute ihn traurig an und sagte, du kannst sie nicht haben. Vishwamitra sagte, du siehst doch, dass ich sie haben kann. Morgen kommen die Kühe, die ich dir gebe. Daraufhin sagte Vasishtha nur ein Wort, halt. Die Soldaten drehten sich um, das hatte noch niemand gewagt, dem König halt zu sagen. Vishwamitra war, der König war so im Ego gestört, dass er sagt, nimm diesen alten Tatterkreis gefangen, das lasse ich mir nicht bieten. Das ist meine Kuh, alles was hier in dem Königreich ist, ist mein. Die Soldaten gingen zu dem Vasishtha, Vasishtha machte nur so, und ein Stock war in seiner Hand, da machte er so, daraufhin verbrannten all die Soldaten, ging in einer Sekunde. Vishwamitra sagte, das wagst du nicht noch einmal, holte seinen Bogen raus. Schupp, machte der Vasishtha und sofort war sein Bogen aus der Hand. Und da versetzte er ihm einen Schlag, gar nicht mit dem Stock, sondern aus der Entfernung. Der ihn taumelnd zusammenbrach und ließ, geh, geh schnell, sagte Vasishtha. Geh. Und Vishwamitra ging weg. Er setzte sich unter einem Baum hin und dachte, habe ich das nur geträumt? Aber er spürte die Beule in seinem Kopf. Oh, sagte er und weinte bitter. Mein Leben ist vergeudet. Ich habe mich so bemüht, ein wichtiger Kaiser zu werden. Aber nur die Brahma-Rishis sind wirklich machtvoll. Die Askesen im Wald. Ich werde selber einer jetzt, jetzt reiz aber. Und dann werde ich mich rächen. Er ging also nochmal, er traf einen einfachen Mann und sagte, geh in mein Königreich und sag, sie werden niemals den Vishwamitra sehen. Sie werden nur einen Weisen sehen, der glüht vor Askese. Ich werde es schon allen zeigen. Er ging also zum Himalaya hin, auf einen Gipfel, badete nur in dem kalten Ganga und tat Pranayama-Übungen. Schließlich löste er sich völlig von seinem Körper, beruhigte seinen Geist und entfachte in seinem Herzen das yogische Feuer. Indra, der Himmelskönig, sah, hier ist ein Individuum auf dem Weg zur yogischen Siddhi, zur Vollendung, Wer weiß, er war ja König. Vielleicht denkt er daran, diese Kräfte einzusetzen, um der König des Universums zu werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass er mich vertreiben möchte aus meiner Position. Dem werden wir schon zeigen, wo er dran ist. Zu dieser Zeit sah er Menaka, die himmlische Nymphe, deren Schönheit überaus schön ist. Menaka, sagt er, ich habe einen gewissen Auftrag für dich. Bitte geh zu diesem Vishwamitra und verwickle ihn irgendwie in deinen bezaubernden Charme. Bring ihn dazu, dass er seine Yogakraft in dich einströmen lässt. Und so sie verliert. Also zu Deutsch gesagt, bring ihn dazu, sein Zölibat zu brechen. Menaka ging hin und sah den König, der glühte vor einer Ausstrahlung. Den ehemaligen König, muss man ja sagen. Und sie sah, dass er die Augen geschlossen hielt. Oh, sagte, da kann ich nichts machen, weil er nicht meine Schönheit sieht, dann wird er auch nicht Anhaftung entwickeln können. Was machen wir jetzt? Ach ja, ich weiß ja noch was anderes. Ich werde sein Bewusstsein durch seine Ohren betreten. Und so tat sie Tanzglöckchen um und tanzte in allerlei Tanzformationen vor ihm. Rung, run, 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 machte das. Fußglöckchen halt. Vishwamitra öffnete seine Augen, sah sie und er war wirklich nicht auf so eine Schönheit gefasst. Man kann es nicht beschreiben, diese Schönheit der himmlischen Wesen. Es ist nicht beschreibbar. Es geht nicht. Ich werde es deswegen nicht versuchen. Unterhielt sich mit ihr, kultiviert. Ja, und dann kam es dazu. Und Shakuntala wurde geboren. Ich erzeugte ein Kind mit ihr. Als die Kleine das erste Mal schrie, regten sich in ihm nicht Vatergefühle, wie es eigentlich normal war, sondern ein tiefes Bedauern. Er merkte, oh Menaka, das hättest du nicht bringen können. Du hast mich verstrickt. Du hast mich runtergezogen. Jetzt muss ich ja arbeiten und Wurzeln herbeischaffen für das Kind und alles Mögliche. Menaka, das war nicht sauber von dir. Das kannst du doch nicht machen. Nimm das Kind und geh, wo du hergekommen bist. Mein Weg ist der Weg des Brahmarishis. Ich will mich rächen an Vashishta, der mich gedemütigt hat. Verstehst du das nicht? Und dann verließ er sie. Menaka, und da sieht man jetzt mal die Logik der Himmlischen, verließ ihr Kind auch. Es blieb auf dem Waldboden da. Und wäre nicht der weise Kanva vorbeigekommen und hätte sich des Kindes angenommen, hätte niemals Goethe von Shakuntala gehört und auch ein Gedicht geschrieben darüber. Goethe war von diesem Schicksal beeindruckt und hat davon Shakuntala geschrieben. Shakuntala ist eine, ja, wir verlassen sie mal, was aus ihr wurde, ist eine andere Geschichte. Wir sind bei Vishwamitra. Er dachte, das wird mir nicht geschehen. Ich werde also nicht nochmal geschehen. Ich werde in die größte Einöde mich zurückziehen. Ich habe mir, was macht er dann? Dann stand er auf, ich werde mich hinstellen auf ein einziges Bein und ich werde meine Arme nach oben tun und nur über das Brahman, die unpersönliche Ausstrahlung, meditieren. Und das tat er dann. Er wurde machtvoller und machtvoller und machtvoller durch diese Meditation. Bis eines Tages Indra dachte, ich weiß genau, ich spüre das, der will auf die himmlischen Planeten und mich von meinem Thron vertreiben. Und er holte sich Ramba, die ist also jetzt eine Nummer heavier, und sagte, also bitte, mach etwas, um diesen Menschen auf die weltliche Ebene zurückzubringen. Rambaba ist Musikerin. Ramba ging hin, sah ihn so und sah, es wird nicht so einfach sein, der ist schon ganz schön weit. Aber ich kriege ihn durch Musik. Und so spielte sie lange Zeit wunderschöne Musik, bis er diesem aus seinem Brahmanenverständnis rauskam und die Musik hörte. Er schaute und sah sie lächeln, musizieren, ja, mit einer Vina. Und diesmal wurde er nicht wie von Lust ergriffen, sondern von einer anderen Anwandlung, die sehr schlecht ist auf dem spirituellen Weg. Er wurde vom maßlosen Zorn ergriffen. Ich weiß, es ist dieser eitle Indra, der Himmelskönig, der mich versucht, von dem spirituellen Weg abzubringen. Und er wurde so zornig, dass er sagte, wer denkst du, dass du bist? Meinst du mit ein bisschen äußeren Charme, einen großen Yogi wie Vishwamitra vom Weg abzubringen? Du hast überhaupt keine Ahnung. Ich verfluche dich. Du dummes Ding, werd ein Stein! Im gleichen Augenblick verwandelte sich die Künstlerin in einen Stein. Als Vishwamitra das getan hatte, merkte er, dass er das zweite Mal auf die weltliche Ebene gekommen ist. Diesmal nicht durch Lust, sondern durch Wut, durch Zorn. Er fasste sich vom Kopf und sagte, wie konnte ich so ein Unschuldiger, ich meine, sie ist ja nur geschickt. Also mit dem letzten bisschen Yogakraft, sagte er, werd wieder normal. Und kam sie und sagte, I'm sorry, ich bin schon weg, sagte Ramba. Sie wusste auch, sie hatte erreicht, was sie wollte. Spirituelle Kraft verlässt dich in dem Augenblick, wo deine sechs Feinde ein Loch in dein Bewusstsein oder in dein Herz graben. Lust, Zorn, Gier, Neid, ganz wichtig zu vermeiden. Verrücktheit und Illusion. Und Maya, das heißt die täuschende Energie Gottes, wird durch verschiedensten, ich will mal fast Agenten dazu sagen, also Kräfte und Übermittler versuchen, dein Bewusstsein an dieser Stelle anzubohren. Lust, dann die gesteigerte Form von Lust, Gier, dann was geschieht, wenn man das ausgelebt hat, man ist ja enttäuscht und wird aufgrund der Enttäuschung von Zorn überwältigt, Zorn, Lust, Gier, Zorn, Karma, Lob, Kroda, Mada ist Verrücktheit, Matsaya ist Neid und Moha ist Illusion. Ich glaube, jetzt haben wir alle sechs zusammen. Das ist nicht, Maya schickt das auf dich. Auch im Krishna-Bewusstsein habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, man macht spirituellen Fortschritt und es geht alles gut. Plötzlich kommen diese Feinde und greifen das Bewusstsein an und ziehen einen wieder auf die weltliche Ebene. Vishwamitra hatte das zweite Mal versagt. Er weinte, aber war sehr entschlossen. Er sagte, die materielle Energie ist so stark, aber diesmal werde ich beim letzten Versuch, werde ich ein Brahma-Rishi werden. Er setzte sich hin, er bewegte sich nicht und irgendwann gelang es ihm, den einströmenden Atem in den ausströmenden zu opfern und zum Stillstand zu bringen. Zu Deutsch gesagt, er stoppte seinen Atem. Zu dieser Zeit lebte in Indien ein König, der übernommen hatte nach Vishwamitra, namens Harishchandra. Harishchandra hatte einen Traum, den Traum, der in den Legenden der Menschheit auftritt und in der modernen Wissenschaft auf wissenschaftliche Art und Weise artikuliert wird. Er wollte das Paradies erreichen in seinem jetzigen Körper. Im Altertum hat man zum Beispiel versucht, einen Turm zu bauen, der so hoch war, dass er in den Himmel ging, den Turm zu Babylon. Ravana, der König des Altertums, hatte auch so einen Turm versucht zu errichten. Er war schon ein paar Kilometer hoch, also hat er wirklich versucht, da hochzukommen. Die moderne Wissenschaft versucht das durch Space-Forschung, nicht herauf in andere Bereiche. Das hat schon immer die Fantasie des Menschen erreicht. Und die einfach Materialisten versuchen, das Paradies auf Erden zu schaffen. Da sind die Amerikaner in Kalifornien dran. Nicht? So, Harish Chandra war klar, dass es höhere Planeten gab. Und er wollte dorthin. Er ging also zu dem powervollsten Guru der damaligen Zeit, Vasishtha. Jetzt kommt Vasishtha wieder in unsere Perspektive und sagte, Vasishtha, ich möchte gerne, dass du ein Opfer machst, ein Yajna, und durch dieses Opfer mich befähigst, auf die himmlischen Planeten zu kommen. Vasishtha sagte, du Narr, du wirst nicht in diesem Körper auf die himmlischen Planeten kommen. Du musst erstmal grundlegend dein Bewusstsein verändern, und dann wirst du, wenn du den Körper verlässt, vielleicht, du musst fromme Hand, du musst jetzt so handeln, dass du dich qualifizierst, fromme Handeln. Harish Chandra sagte, ist das dein letztes Wort? Natürlich, sagte Vasishtha. Nur durch rechtschaffenes Handeln, Karma, Kanda, kannst du dein Schicksal verändern. Gut, sagte Harish Chandra und ging zurück nach Hause. Harish Chandra wusste von dem Zwist zwischen Vasishtha und Vishwamitra Muni. Und da er ein Diplomat war, wollte er sich dieser Feindschaft bedienen, um sein Ziel zu erreichen. Er schickte also seine Leute mit Geschenken über die ganze Welt, bis endlich ein Bote zurückkehrte und sagte, wir haben ihn gefunden. Ohne zu atmen und ohne sich zu bewegen, sitzt der Vishwamitra Muni auf einem der höchsten Gipfel des Himalayas und praktiziert Yoga. Gut, sagte Harish Chandra, bringt mich zu ihm schnell. Und er ging hin und sagte zu Vishwamitra Muni, mehrere Tage saß er da, meditierte und versuchte in das Bewusstsein des Yogis reinzukommen. Aber er merkte, er war so weit weg, dass er ihn überhaupt nicht mehr erreichte. Schließlich erreichte er ihn und sagte, könntest du bitte mit mir sprechen? Vishwamitra kam aus seiner Yoga-Trance. Was willst du? Ich bin dein Nachfolger. Ich bin jetzt auf deinem Thron, sagte Harish Chandra, und ich habe einen Wunsch, nur einen Wunsch. Ich will die himmlischen Planeten erreichen, durch deine Kraft. Vishwamitra, das wollen viele. Tu, was in den Schriften steht. Folge den guten Handlungen, dem Weg der guten Handlung. Chandra sagte, eigentlich ist ja mein Priester Vasishtha, aber ich denke, er ist nicht powerful genug, die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu verändern. Ich glaube, nur du hast die Power, mich in diesem Körper auf die himmlischen Planeten zu stehen. Ich glaube, wenn du das machen würdest, würdest du dem Vasishtha zeigen, wer hier der beste Yogi auf diesem Planeten Erde ist. Du würdest Rache nehmen. Denk drüber nach. Vishwamitra dachte, ich bin jetzt eigentlich schon recht weit, also ich merke schon, also da passiert was in mir. Okay, er machte das Yajna und durch die Kraft des Yajnas sah man, wie Harish Chandra einen verklärten Körper annahm, aufstieg und zu den himmlischen Planeten reiste. Als er kurz vor den himmlischen Planeten war, sagte Indra, oh no, jetzt kommt einer von der Erde. Und hat seine Power, die auch sehr krass war. Indra ist nicht irgendein dahergelaufener, ne? benutzt und Harishchandra runtergedrückt. Und er ging also wieder. Vishwamitra, sagte Harishchandra, ich stürze ab, mach was. Vishwamitra dachte sich, was, ich bin jetzt für den verantwortlich, ich habe dessen Fall angenommen. Und er manifestierte durch seine, jetzt seht mal die Yogakraft, wie weit das geht, einen eigenen Planeten, auf dem Harishchandra landete und den er dann regierte. Es war ein richtiger Planet.
Hare Krishna.
Aber danach fühlte sich Vishwamitra ausgepowert. Schon wieder habe ich meine Kraft für materielle Ziele eingesetzt. Das ist sehr wichtig für jeder, der auf dem spirituellen Fortschritt ist, muss sich hüten, die Kraft, die er hat, den Fortschritt, den er macht, nicht für materielle Ziele zu benutzen, um bessere materielle Leben zu leben. Schon wieder habe ich alles ausgepowert in dieser Hinsicht. Und dann weinte er und dachte, ich spüre, dass es nur eine einzige Tätigkeit gibt, die mir hilft. Jetzt wird er verrückt. Jetzt Achtung, jetzt wird es intensiv. Es gibt nur eine Tätigkeit, die mir hilft, ein Brahma-Rishi zu werden. Dieser Vashishta, der muss ausgelöscht werden. Nur wenn er tot ist, kann ich seine Stellung einnehmen und ein Brahma-Rishi werden. Ich spüre, wahrscheinlich ist es er, der mich immer zum Fallen bringt. Jetzt muss ich gegen den Vashishta angehen. Und das tat er. Er ging zu der Einsiedelei und postierte sich vor die Einsiedelei, indem er einen Berg nahm. Er hatte noch ein bisschen Power. Und er wartete bis zu dem Zeitpunkt, wo Vashishta, der nicht vorbereitet war, der einfach zum Fluss ging und den Ruf der Natur befolgt. Yogis leben an Flüssen, gehen dahin, machen und baden sich im Fluss. Ne? Und er stand davor mit diesem Berg im Versteck. Und der Morgen kam und Arundhati sprach mit Vashishta, das ist seine Frau. Und plötzlich sagte Vashishta ganz laut, Vishwamitra ist so eine große Persönlichkeit. Schon bald wird er den Status eines Brahma-Rishis erreicht haben. Vishwamitra hörte draußen zu. Arundhati fragte, wirst du ihm die Segnung geben, ein Brahma-Rishi zu werden? Würdest du das machen? Du weißt, er trägt ein Groll in seinem Herzen, seitdem du ihm gemaßregelt hast. Wenn er wirklich qualifiziert ist, würdest du ihm diese Segnung geben? Er könnte ein Brahma-Rishi werden. Vishwamitra hörte. Was sagt er jetzt, diese Kanaille? Bestimmt sagt er nein. Dann hörte er, wie Vashishta sagte, natürlich, er muss nur zu mir kommen und mich darum bitten. Da kamen Tränen aus den Augen von Vishwamitra. Er warf den Felsen weg. Überall hörte man. Vashishta lächelte nur. Natürlich hatte er das gesehen. Und Vishwamitra kam, warf sich zu Boden nieder. Sorry, ich mache das ja wie im Film. Also. Sagte, kannst du mir vergeben? Vashishta sagte, nun bist du ein Brahma-Rishi geworden. Du hast große Entschlossenheit gezeigt und nicht deine eigene Niederlage dir eingestellt. Du hast deine Feinde, Lust, Zorn, Anhaftung, Gier nach und nach überwunden. Der letzte Feind, der noch übrig blieb, war der Neid. Den hast du heute überwunden. Dann segnete er den Vishwamitra und im Augenblick, wo er Vishwamitra segnete und laut rief, Brahma Rishi Vishwamitra Ki! Hey! Ja, segnete er ihn und er sah den heiligen Gayatri Mantra, den Mantra, den die Brahmanas jeden Morgen chanten, die Brahmen-Einweihung haben. Er sah den vor sich. In diesem Mantra, dieser Mantra ist eine Repräsentation der verschiedenen Stufen des Universums. Om Bhuvaha Svaha Mahajana Tapa Satya Loka. Und das ist in einem Mantra drin erwähnt. Und er wurde der Weise, Vishwamitra Muni, wurde der Rishi, der dem Brahma Gayatri Mantra vorsteht. Der artikulierte ihn, formulierte ihn und lehrte ihn und so weiter. Das war die erste Segensgebung. So, Bhakti Yoga fängt eigentlich bei diesem letzten, diesem stärksten Feind an, den dieser Yogi nicht abschütteln konnte für so lange. Der war sogar bereit, schließlich den zu töten, den Neid im Herzen abzustellen. Prabhupada hat einmal gesagt, es gibt eigentlich nur ein Problem. Viele Leute denken, so viele Probleme. Ich habe mein Mann ist mein Problem, meine Frau ist mein Problem, der sinkende Euro oder steigende Euro ist mein Problem. Ich weiß es nicht, was gerade geschieht. Was gibt's noch? Mein Body ist mein Problem. Meine Stimmbandentzündung ist mein Problem. Meine innere Schwäche ist mein Problem. Mein Geist ist mein Problem. Prabhupada sagte, das einzige Problem, was wir haben, ist, Krishna anzunehmen. Wir sind nämlich hier, weil wir haben uns von Krishna abgesondert. Deswegen sind wir in die Dualität gefallen. Und jetzt ist das einzige Problem im Herzen, diesen Envy, Matsaya, sagst du, Matsaya, ich würde das gerne mal in Sanskrit ein bisschen analysieren, das Wort, aber ich müsste dazu Hilfe kriegen, ich bin ja kein Sanskrit-Gelehrter. Diese trennende Haltung, Missgunst könnte man vielleicht auch sagen, gegen Krishna, das ist unser Hauptproblem, Vipula. Wenn wir einfach Krishna akzeptieren könnten als die höchste Persönlichkeit Gottes, dessen winzig kleines Teil wir sind und Diener und ein dienendes Teil, dann würden wir sofort Fortschritte machen. Ich spreche jetzt gerade mit einer meiner Schülerinnen sehr intensiv über die Notwendigkeit, jetzt spirituellen Fortschritt zu machen. Und ich merke, wie da als Antwort kommt, das ist nicht so einfach. Wir sagen immer zu Krishna, es ist nicht so einfach, Krishna. Ich kann jetzt noch nicht. Ich will jetzt noch nicht. Aber wie lange wollen wir noch warten? Und jetzt kommt die Frage. Was haben wir davon, wenn wir warten, uns Krishna hinzugeben? Was für Schätze gewinnen wir dadurch? Was für bedeutende Höhepunkte in unserem Leben erfahren wir dadurch, dass wir nicht ans Krishna hingehen? Gute Frage, ne? Was kann man dadurch gewinnen? Und das andere ist, was können wir gewinnen, wenn wir auf der anderen Seite den vorsichtig nach unserer Qualifikation, Svesvedikala, ist ja sehr wichtig, den Weg der Hingabe zu Krishna einstellen. Wir können so vieles gewinnen. Manche von unseren Devotees, die meisten, werden in den Grihastha Ashram gehen und dort entsprechend ihrer Qualifikation Krishna dienen. Das ist sehr, sehr gut und sehr vernünftig, diese Überlegung. Hingabe zu Krishna heißt nicht, dass du plötzlich versuchst, deine Qualifikation zu überspringen und etwas zu machen, was du, einen Weg zu gehen, den du nicht gehen kannst und dann zu Fall kommst. Die Hingabe heißt, festzustellen, was ist denn meine Position im Augenblick, wo bin ich, wie sehe ich aus, und entsprechend meiner jeweiligen Qualifikation mich zu situieren in einem Ashram, der für mich vorteilhaft ist zu dieser Phase meines Lebens, und dann dort mich hinzugeben. Ich möchte das deswegen sagen, weil manchmal die Bodhis denken, wenn sie das Wort Hingabe hören, was meint er jetzt? Alle müssten Sannyasis werden oder Brahmacharis oder und reisen und versuchen, spirituelles Bewusstsein zu verbreiten. Das ist nicht an dieser äußeren Form gewöhnt. Man soll die Form sich suchen, von wo aus man hingeben kann. Aber man muss das praktizieren, denn das Trennende, was uns vor Krishna trennt, ist wie in dieser Geschichte, dieser Illustration, dieser Neid auf Krishna. Ich möchte gerne jemanden bitten, mir die Gita zu geben, und dann bin ich auch zu Ende. Kannst du das nicht gleich finden? Icha Dvesha Samutena Dvandva Mohena Bharata Icha. I-C-H-A oder so. Hier ist es gerade, Sada Shiva, bitte. Brauchst du eine Lesebrille? Oder noch? Geht noch? Sei froh. So, es gibt einen Text in der Gita, den Sada Shiva jetzt für uns heraussucht, in dem Krishna sagt, wie wir dieses trennende Element von ihm überwinden können. Danke. Yes, Icha Dvesha Samutena. Dann gibt es noch ein 15. Ach, die Gita. Die Gita ist so voller Wissen. Hier ist auch noch ein. Yes. Krishna sagt, wie wir in die Welt kommen. Dvesha. Icha Dvesha Samutena. Dvandva Mohena Bharata. Sarvabhutani sammoham sargayanti parantapa. O Nachkomme Bharatas, o Bezwinger der Feinde, alle Lebewesen werden in Täuschung geboren, verwirrt von den Dualitäten, die aus Verlangen und Hass entstehen. Dvesha heißt Hass. Oder du kannst auch Anziehung und Ablehnung sagen. Wir sind angezogen zu der Welt und abgestoßen von ihr und beschäftigen uns so positiv und negativ immer mit dieser Welt. Prabhupada sagt, Verlangen und Hass verleiten den unwissenden Menschen dazu, mit Krishna eins werden zu wollen und ihn als die höchste Persönlichkeit Gottes zu beneiden. Die rein Gottgeweihten, die nicht von Verlangen und Hass getäuscht und verunreinigt sind, verstehen, dass Shri Krishna durch seine innere Energie erscheint. Aber diejenigen, die von Dualität und Unwissenheit getäuscht sind, glauben, die höchste Persönlichkeit Gottes sei von den materiellen Energien erschaffen worden. Das ist ihr Missgeschick. Solche verblendeten Menschen leben bezeichnenderweise in Dualitäten wie Schmach und Ehre, Leid und Glück, Frau und Mann, Gut und Schlecht, Freude und Schmerz und denken, dies ist meine Frau, dies ist mein Haus, ich bin der Besitzer dieses Haus, verstehst du? Ich bin der Ehemann dieser Frau. Dies sind alles Dualitäten, die aus Illusionen entstehen, und diejenigen, die von diesen Dualitäten getäuscht werden, sind völlig verblendet und sind deshalb nicht in der Lage, die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Nicht? Also wenn man an die materielle Welt haftet oder sie ablehnt, beides das Gleiche, ist man mit der Welt beschäftigt und ihren Dualitäten. Und gibt Krishna uns den Ausweg, er sagt, Nirmana moha jita sangha dosha, klingt schon ganz anders, ne? Adhyatma nitya vinivritta kama, Dvandve vimukta sukaduka sangya, gachandya muda padamavyayam tat. Diejenigen, die frei sind von Geltungssucht, von Illusion und falscher Gemeinschaft, die das Ewige verstehen, die nichts mehr mit materieller Lust zu tun haben wollen, die befreit sind von der Dualität von Glück und Leid und die frei von Verwirrung wissen, wie man sich der höchsten Person ergibt, gelangen in dieses ewige Königreich. Frei von Verwirrung wissen, wie man sich der höchsten Person ergibt, gelangen in dieses ewige Königreich. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir entweder zu solchen Menschen werden, frei von Geltungssucht, Illusion und falscher Gemeinschaft, frei vom immateriellen Ego, ja. Oder dass wir Kontakt haben mit solchen Menschen, das ist die zweite Möglichkeit, und ein demütiger Diener dieser Menschen werden. In unser Bhakti-Philosophie ist es so, wenn du Gemeinschaft pflegst mit Sadhus, mit Menschen, die wirklich im spirituellen Leben verankert sind, kannst du durch die Gemeinschaft diese Eigenschaften entwickeln. Und dann möchte ich euch zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen und da bin ich wirklich zu Ende. Aber die muss ich euch erzählen. Es gab einmal eine Auktion. Es waren Kunstschätze im Werte von mehreren Billionen Dollars verkauft worden. Picassos und Originalschöpfungen von wirklich großen Künstlern. Zum Schluss war noch eine zerkratzte Violine übrig. Der Auktionär nahm die Violine hoch und sagte, so wirklich, was machten die hier in diesen erlesensten Kunstschätzen? Ich weiß selber nicht, Herrschaften, wie diese Violine noch hier ist, aber sie ist hier, wer will sie ersteigern? Lass uns schnell, wir wollen nach Hause gehen, machen. Da lachte einer der Männer auf und sagte, 5 €. Okay, sagte der Auktionär. Wer bietet mehr? Alle Leute waren schon im Weggehen. Okay, 5 € zum ersten, zum zweiten, zum Halt. Wer war das, der Halt gesagt hat? Es war ein Mann, noch nie hatte jemand ihn gesehen. Er kam in einem etwas zerlöcherten Mantel. Und er ging nach vorne, er spannte die Violine. Ich weiß nicht, ob ich schon Violine gespielt habe. Setzte die Violine an und fing eine Melodie auf der Violine zu spielen. Die Töne fielen, so schien es, wie weiße Perlen auf rotem Samt, falls ihr euch das vorstellen könnt. Die Melodie, die die Violine spielte, sang von Liebe. Sie sang von den letztendlichen Dingen dieser Welt, den letztendlichen Geheimnissen. Die Leute wurden erfasst. Die Leute wurden verwandelt. Sie dachten sich, was machen wir denn hier? Wir sind so in diesem eitlen Leben verfangen. Wir sind ja total in Illusion. Der Meister spielte weiter. Er sprach durch das Lied der Violine, legte sie hin und sagte, auf Wiedersehen. Okay, sagte der Auktionär, nachdem er 5 Minuten geschwiegen hatte. Fünftausend, sagte eine Stimme. 5.000 zum ersten. 50.000, sagte eine andere Stimme. Ups. 50.000 zum ersten. 5 Millionen, sagte eine andere Stimme. 5 Millionen zum ersten. Und ich weiß nicht, wie die Geschichte weiter ausgeht. Ist auch nicht wichtig, wie viel Geld die kostete. Was wichtig ist, ist der Touch, die Berührung durch des Meisters Hand. Hare Krishna. Das ist, worauf es ankommt. So, ist sehr wichtig in seinem Leben, wenn man merkt, das ist ein großes Ziel, dieses spirituelle Leben. Ja, Vishwamitras Geschichte ist auch irgendwie meine Geschichte. Ich hoffe, dass sie gut ausgeht und ich letztendlich all meine Feinde besiegen kann. Sehr wichtig, die Touch, die Berührung durch einen Devotee zu erfahren. Wir sollen nicht schüchtern sein, uns von einem Devotee formen zu lassen und auf diese Weise erhoben zu werden. Es ist, ich war in Mumbai jetzt gewesen, also Bombay für einen Monat, das ist ja nicht so lang. Und ich hatte immer wieder erfahren, also wir hatten so Reunion, hatten wir es genannt. Wir hatten das 25-jährige Bestehen dieses unglaublich nicen Tempels. Da kommen ja am Tag 10.000 Leute hin. Das ist ein wunderbarer Tempel. Sehr bekannt in ganz Bombay, kennt diese Tempel. Steht am der schönsten Strände dieses Planetens. Und da waren also die Devotees, die das erste Mal dabei waren, diesen Tempel gebaut hatten. Die haben den ja in einem, sagen wir mal, Flecken Erde gemacht. Also, da gab es nur Schlangen, Moskitos und Skorpione, Gelbfieber und so. Das war ein Riesenproblem, da zu bleiben allein. Prabhupada wollte das, dass wir da einen Tempel machen. Und er hatte das nämlich Krishna versprochen, dass er dort verehrt wird. So, die Devotees haben dann erzählt, wie es damals war, als sie mit Prabhupada zusammenreisten. Und es ist wirklich rührend. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Da waren so Devotees, die fuhren von Amritsar, Nordindien, mit Prabhupada im Zug nach Bombay. Und als der Zug in Delhi hielt, sagte Prabhupada zu einem Ehepaar, bitte steigt aus und gründet hier ein Tempel. Die waren noch nie in Delhi gewesen. Die hatten noch nie keine Ahnung von Delhi, außer dass sie vielleicht mal im Fernsehen in Amerika eine Sendung über Luftverschmutzung gesehen hatten und Delhi da erwähnt wurde oder so. Da dachten. Aber weil Prabhupada, das war damals die Zeit. Prabhupada war der Violinspieler. Und wir waren die Violinen, die uns gerne zur Verfügung stellten, weil wir wussten, durch diese Berührung geschah etwas mit uns. Und wir, was wertlos wurde, wurde wertvoll auf diese Weise. So die sagten, ja, Prabhupada, also, und dann waren sie schon aus dem Abteil, sammelten ihre Sachen, die überall verbreitet waren. Es war ja ein paar Tagesreisen mit dem Zug. Und sprangen noch gerade vom weiterfahrenden Zug runter in Delhi und waren dann in Delhi. Hatten eine Adresse von jemandem, der sich vielleicht interessierte. Und gingen dann hin und machten einen tollen Tempel. Schaut euch jetzt den Tempel an. Da ist ein The Glory of India heißt der auch noch. Der Tempel. Das ist, wenn the touch of a master's hand da ist. Ich denke, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn Prabhupada sagt, wir haben nur ein Problem, Krishna zu akzeptieren. Das ist für uns schwierig als bedingte Seele. Wir sind so von Dvesha überwältigt, von dieser Abneigung gegen dieses Prinzip, uns Krishna hinzugeben. Das ist also schamlos hart. Nicht? Aber wenn wir dann unser Leben erlauben, wenn wir in Kontakt treten mit den Devotees, und zwar nicht formell, sondern nur in so einem institutionellen Rahmen, einer ist der, hat was zu sagen in den Meetings des National Councils und so weiter, sondern richtig von Herzen uns wünschen, ich möchte, dass mein Herz transformiert wird by the touch of a master's hand, nicht durch die Berührung mit einem, dann geht das. Ich möchte euch sehr gerne empfehlen, den Versuch zu unternehmen mit Srila Prabhupada und diesem Prabhupads, wenn er predigt, das geht so, also wenn er spricht und ihr die Literatur liest, das ist ja immer sehr direkt und klar, was er sagt. Habt ihr das schon mal gemerkt? Es ist sehr, und wenn man es liest, man hat immer die Anforderung, sich Krishna hinzugeben. Das geht ins Herz einfach. Prabhupada Schreiben ist nicht theoretisch, sondern man kann das nicht lesen, ohne sich zu verändern. Ich weiß, damals, als ich auf Sangetan war, ich war einfach zu vielschichtig und zu sensibel für diese schnellen Kontakte. Nicht? Also erstmal war das alles viel zu schnell für mich, also, und die Leute zum Stehen zu, und dann in ein Gespräch zu beschäftigen, nicht? Also das war, also ich bin da nicht Sadashiva, ich bin einfach nicht qualifiziert für das. Oder Philipp, du musst dich bestimmt auch manchmal, da muss man so den Dreh sorgen, dass man so einen Kontakt kriegt. Und ich weiß, manchmal war mir das einfach too much, zu Deutsch gesagt. Dann habe ich so gesagt, also das habe ich. Ich habe es jetzt 2 Stunden versucht. Jetzt nehme ich erstmal eine Rast im Park, um ein bisschen zu Kräften zu kommen. Dann rastet man und war irgendwann aufgewacht, konnte nicht mehr weiter rasten. Okay, auf in die Schlacht, Torero. Und dann wieder versucht zu verteilen ordentlich, aber nichts ging raus. Ne? Und dann ich gedacht, oh Mensch, ich bin wahrscheinlich nicht qualifiziert. Jetzt mache ich einfach eine Lesestunde in der Kirche. Und da bin ich hingesetzt in die Kirche und gelesen. Und ich weiß noch immer, wie ich diese Bücher genommen habe. Es war einfach klar. Da stand ganz klar drin, praktische Hingabe, bitteschön. Und schon nach 10 Minuten, okay, ich habe es ja verstanden. Und dann war ich wieder draußen, bitteschön. Und nehmen Sie auch mal ein Buch mit, ist wichtig für Sie und für die Entwicklung, die innere und so. Und ich merkte, also gerade diese Bücher von Prabhupada, die sprachen immer zu mir in Richtung Hingabe und man musste danach los. Kennt ihr das auch, Olaf, wenn man sich dann so ein bisschen beiseite setzt und dem Schriftgelehrten macht, ne, dann plötzlich, ja, okay, ich habe schon verstanden und dann geht man raus. Wer sich nicht Krishna hingibt, lebt ein totes Leben. Hare Krishna. Gut. Ich wünsche euch alles Gute auf eurem Weg der Transformation. Bleibt verbunden mit Prabhupada, der nicht ein Theoretiker ist im spirituellen Leben, sondern ein Pragmatiker. Und seinen Devotees und seinen Dienern. Diese Verbindung halten werden wir bestimmt ein paar schöne Töne von uns geben. Hare Krishna, sind irgendwelche Fragen zu dem Thema? Conny? Ich
wollte fragen, Hingabe zu Krishna hat es auch was mit Geduld und Vertrauen zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen spirituellen Wunsch hat, dass man weiß, Krishna wird den Wunsch schon erfüllen, aber dann, wenn Krishna den von uns zeigt.
Ja, es, sagen wir mal, es gibt 6 Prinzipien, die Hingabe zu Krishna oder das hingebungsvolle Dienen fördern. Das erste ist Enthusiasmus. Das ist sehr wichtig. Das nächste ist Beständigkeit. Das dritte Prinzip ist Geduld. Das vierte ist in den Fußstapfen Tätigkeiten auszuüben des regulierten hingebungsvollen Dienstes, also hören über Krishna, die Mantren zu chanten, diese Sache. Und dann das Aufgeben von der Gemeinschaft von von unspirituellen Menschen. Und dann das Folgen in den Fußstapfen des Sadhus. Utsaha nishchayat dhariyat Tatat Kama Pravatana Jnana Sangas Satovrite Shadbir Bhakti Bhakti. Was heißt es noch hervorbringen? Panashati Udu. Das letzte Wort ist mir gerade nicht gegenwärtig in Sanskrit, aber diese 6 Dinge: Enthusiasmus, Ausdauer und Geduld. Übrigens, das ist interessant, ich habe einmal einen Artikel gesehen von so einem Management-Magazin, also die ganz schlimmen. Ne? Und da war drin, also der Autor schrieb, ich habe bei Swami Bhaktivedanta gelesen, Enthusiasmus, Ausdauer, also Beständigkeit und Geduld. Und ich möchte sagen, das wirkt auch, wenn man der reichste Mann der Welt werden will. Also es sind Prinzipien, die einfach für das Gelingen jeder Tätigkeit helfen. Es heißt, Enthusiasmus, Utsahan, ist so powerful, dass es, wenn es das, alle Hindernisse überwinden kann. Enthusiasmus, wer Enthusiasmus ist, der zieht Lakshmi an, die Göttin des Erfolges. Ich merke das immer, wenn ich treffe ja verschiedene Leute, die enthusiastisch sind für irgendwas. Die werden das immer erreichen, was es gerade ist, wenn sie halt enthusiastisch sind. Das ist so eine magische Formel. Ich merke es zum Beispiel beim, ich mache jetzt, weil ich älter werde, regelmäßig Yoga-Übungen. Und das heißt, dass wenn du Yoga machst, gibt es diese Tama-Energie. Tama ist diese Unwissenheit, die in deinem Körper ist, dass du einfach keine Lust hast. Ich glaube, du kennst das auch. Ich glaube, du machst auch Yoga. Ich sehe dir das so an. Das sagen die Yogis, da kommt so eine Tama-Energie und man will einfach nicht, oder der Körper wird steif und es geht einfach nicht. Und dann muss man halt enthusiastisch weitermachen und dann geht das schon wieder weg. Es ist also... Bei allen Bemühungen ist es so, dass du einfach plötzlich von dieser statischen Energie niedergehalten wirst. Das kommt einfach, diese Tamam. Und da ist es dann wichtig, Ausdauer weiter zu haben und Geduld. Deswegen Enthusiasmus, und dann, weil man von vornherein weiß, da kommt was dazwischen, Ausdauer. Und dann Geduld, dass du nicht einfach so verbissen wirst, Ausdauer, sondern dass du ein bisschen Geduld hast. Ja. Alles Gute, Conny. Wir wünschen dir alles Gute, weil du manchmal wahrscheinlich auch mit dem Begriff der Geduld dich befassen musst im Leben. Ne? Das muss aber jeder. Geduld ist dann möglich, wenn du Vertrauen hast. Und Shraddha, Vertrauen wird geboren in der Gemeinschaft von Devotees und auch durch das Lesen von Shastras, von heiligen Texten. Sonst kann man nicht geduldig werden. Gut, sind noch irgendwelche Fragen von euch da? Einer am Telefon kommt, glaube ich. Ja, ich schaue gerade, es ist eigentlich schon 20 Minuten vor 10. Nicht? Also ich denke, wir sollten hier eure Geduld nicht zu sehr auf die Folter spannen, sondern ein bisschen passadieren jetzt. Alles Liebe und Gute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.